Lob und Dank sei dem Herrn. Wieder sind wir froh, dass wir hier sein können, um anzubeten, Gott unseren schuldigen Dank darzubringen für das, was er getan hat. Und im Glauben dürfen wir sagen, für das, was er noch tun wird.
Amen.
Gott ist noch nicht ganz zu Ende, fast, aber noch nicht ganz. Einiges steht noch aus und das wird er gewiss tun.
Amen.
Darauf können wir uns verlassen. Jedes Wort Gottes, jede Verheißung ist Ja und Amen. Und so gewiss Gott sie gab, wird sie sich auch erfüllen.
Amen.
Wir haben es vor kurzem hier gesagt, was der Herr Israel verheißen hat, das erfüllt er an Israel.
Amen.
Was er der Gemeinde verheißen hat, erfüllt er an der Gemeinde.
Amen.
Was er den Völkern angedroht hat, das geschieht unter den Völkern. Immer, wo Gott ein Wort gab oder wen es betreffen muss oder betrifft, da wird es sich erfüllen. Da brauchen wir keine Sorge zu haben. Nur mit uns als Gläubigen besteht ein ganz kleiner Unterschied. Wir müssen glauben. An allen Völkern erfüllt sich alles, ohne dass sie Glauben brauchen. Die brauchen an Kriege nicht zu glauben, an Erdbeben, an Nöte, an alles. Das kommt, weil Gott es gesagt hat. Aber von uns fordert Gott diese persönliche Beziehung zu ihm, dieses innere Ja, die Zustimmung zu seinem Wort, zu seinem Plan und zu dem Wirken seines Geistes. An uns erfüllen sich die Verheißungen, so wir sie glauben. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und wir sind davon überzeugt, dass der Glaube aus der Predigt kommt. Und deshalb muss gepredigt werden, damit biblisch geglaubt werden kann.
Amen.
Würde nicht gepredigt werden, könnte nicht geglaubt werden. Es gehört also immer zusammen. Ich hoffe, dass Gott uns auch heute Morgen segnet. Ich hatte Bruder Ross gebeten, an diesem Wochenende nicht sprechen zu müssen. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Wenn wir hier sind, dann können wir uns der Sache nicht entziehen. Ich sehe, dort ist wohl Besuch aus Bern, kann das richtig sein? Seid uns ganz herzlich willkommen. Gott segne euch. Ja, wir heißen alle willkommen, wir sind ja so unter uns. Wir werden einige Schriftstellen lesen. Ich habe kein besonderes Wort, das mir auf dem Herzen liegen oder groß geworden wäre. Aber jedes Wort ist ja groß und herrlich. Man braucht nicht erst zu suchen, man braucht es nicht erst groß und herrlich zu machen. Es ist groß und herrlich.
Amen.
Jedes Wort Gottes ist wahr und wir können uns darauf verlassen. Als die Sänger das Lied gesungen haben, es wird schon hell, so war's wohl, in jedem Fall von der Braut. Und der Morgen graut, ich musste so daran denken, dass Paulus in all seinen Ausführungen das Wort Braut nicht ein einziges Mal verwendet hat. Er hat die Geheimnisse Gottes alle dargelegt. Er hat von der ersten Auferstehung und von der zweiten, von allem, hat er gesprochen. Aber das Wort Braut hat er nicht verwendet. Es war immer Gemeinde. Aber dass aus der Gemeinde die Braut hervorkommt, dass innerhalb der Berufenen, die Auserwählten sind. Darauf kommt es ja an. Und zwar jetzt, wo wir kurz vor der Wiederkunft des Herrn, vor der Entrückung stehen. Johannes der Täufer hat dieses Wort verwendet und dann auch wieder in der Offenbarung wird es uns gesagt, komm, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen, Offenbarung 21. Aber lasst mich mit Markus Kapitel 13 beginnen. Markus Kapitel 13 von Vers 30. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nimmermehr vergehen. Von jenem Tage aber und jener Stunde hat niemand Kenntnis, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, niemand außer dem Vater. Jetzt kommt der ermahnende Vers. Haltet die Augen offen, seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Zeitpunkt da ist. Obwohl wir die Stunde nicht wissen, sollen wir die Augen offen halten. Wir sollen wachsam sein. Ich glaube, das ist die Zeit, in der wir jetzt leben, von der der Herr damals gesprochen hat. Wer kann die Augen offen halten, der vom Schlaf aufgestanden, der aufgewacht ist, der wachgerüttelt wurde? Paulus schreibt an die Römer, jetzt ist die Zeit aufzuwachen, denn die Stunde ist näher als damals, als wir gläubig geworden sind. Hier wird uns gesagt, haltet die Augen offen. Im Sendschreiben an die Gemeinde zu Laodicea wird uns gesagt, ich rate dir, dass du Augensalbe von mir kaufest, dass du sie einstreichst, damit du sehend wirst. Es gibt Menschen in dieser Zeit, die Gott herausgerufen hat, denen er die Augen geöffnet hat, denen er die Augen gesalbt hat, göttlich zu sehen und zu beurteilen, was er uns in seinem Worte sagt. Und wenn uns die Augen geöffnet wurden, dann sollen wir dabei wachsam sein, uns nicht nur dessen rühmen, dass wir sehen können und dass wir hören und glauben können, sondern dass wir dabei wachsam sind, denn wir wissen nicht, wann der Zeitpunkt da ist. Wir können anhand der Zeichen der Zeit beurteilen, dass wir der Sache sehr, sehr nahe gerückt sind. Aber keiner kann sagen, das ist jetzt der Zeitpunkt. Alle Menschen, die es bis zu diesem Augenblick taten, sind zu Schanden geworden. An der Wiederkunft des Herrn wird nicht der teilhaben, der die Zeiten festlegen konnte, sondern, wie geschrieben steht, die bereit waren, gingen ein und die Tür war verschlossen. Wir möchten, dass Gott diese Versammlungen dazu nutzt, uns zuzubereiten auf diesen herrlichen Tag. Ich habe heute Morgen ganz kurz in einer Predigt Bruder Brennims gelesen und man merkt es ja immer wieder, wie der Geist Gottes ihn direkt gedrungen hat. Er konnte nicht anders. Er kam immer wieder auf die Dinge zu sprechen, die die Endzeit betreffen, hat hervorgehoben, hat betont, hat ermahnt. Ja, man könnte fast sagen, er hat sich in den verschiedenen Predigten doch laufend, was bestimmte Dinge betrifft, wiederholt. Aber daraus sehen wir, wie notwendig es war, dass gerade das hervorgehoben wird, was in besonderer Weise diese Zeit betrifft, in der wir leben. Gott hat Verheißungen gegeben, er löst sie ein. Er hebt hervor, wer in den Tagen Noahs lebte, hatte zu glauben, was Gott damals verkündigen ließ. Wer in den Tagen Moses lebte, hatte zu glauben, was Gott damals sagte und tat. Und so fährt er fort und kommt bis in unsere Tage hinein und führt uns vor Augen, dass es nicht genügt, nur zu glauben, was in der Vergangenheit geglaubt wurde, sondern jetzt ist der ganze Ratschluss Gottes verkündigt worden. Jetzt wird von uns gefordert, dass wir alles glauben, ja so glauben, wie die Schrift gesagt hat, ohne jeglichen Abstrich. Wir ziehen keine Vergleiche mit dem, was gepredigt wurde in der Vergangenheit. Unsere Vergleiche ziehen wir mit dem Worte Gottes, das geschrieben steht und das uns geoffenbart worden ist aus Gnaden. Hier sagt der Herr, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Wir wissen, das Volk Israel, die Juden, sind gemordet worden durch die Jahrtausende. Man hat sie nicht vernichten können. Sie sind bestehen geblieben, weil Gott gesagt hat, dass er einen Überrest haben wird. Gott hat mit Israel begonnen und er wird mit Israel wieder enden. Und da nützt alle Wut der Menschen und des Teufels nichts. Gott hat's gesagt und so wird es sein, so ist es. Das Geschlecht ist nicht vergangen, nein, es ist bestehen geblieben bis ans Ende der Zeit. Dahinter sagt der Herr, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nimmermehr vergehen. Er hat's gesagt, und auch das hat Bruder Brennan betont, ein Gedanke, der ausgesprochen wird, ist ein Wort. Gott hat seine ewigen Gedanken ausgesprochen. Sie sind niedergeschrieben worden als Wort Gottes. Und nun mögen Himmel und Erde vergehen, aber seine Worte können nicht vergehen, auch die Worte nicht, die er mir und dir verheißen hat. Meine Augen fallen jetzt auf Markus Kapitel 10. Da sprach der Herr zu einem Manne, der zu ihm gerufen wurde. Er war sehr lange blind. Und auch das habe ich gestern in dieser Zürich-Predigt von Bruder Brennan gehört. Als er von dem blinden Bartimäus sprach, er las eine Geschichte. Und er hatte wohl sein Lamm geopfert, seine Turteltauben geopfert. Und es geschah noch nichts. Jetzt aber kam der Herr. Und es heißt hier in Markus Kapitel 10, Vers 49, da blieb Jesus stehen und sagte, ruft ihn her. So riefen sie denn den Blinden und sagten zu ihm, sei guten Mutes, stehe auf, er ruft dich. Damit war die Sache getan. Er ruft dich, nicht irgendjemand, sondern er, der Herr. Sei guten Muts, er ruft dich. Das gilt dir heute und das gilt mir. Sei guten Muts, sei getrost, gib nicht auf. Er ruft dich. Und wenn er uns ruft, dann müssen wir alles von uns werfen und zu ihm kommen. Da blieb Jesus stehen und sagte, auch heute bleibt der Herr vor dir, vor mir stehen. Er spricht dich an. Er ruft dich. Er ruft mich. Dann heißt es, ruft ihn her. So riefen sie denn den Blinden und sagten zu ihm, sei guten Mutes, stehe auf. Er ruft dich. Da warf er seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Halleluja, preis sei Gott. Er begriff, das ist meine Gelegenheit, das ist meine Stunde, das ist mein Augenblick. Jesus zieht hier vorüber. Er lässt mich nicht sitzen, er lässt mich rufen. Er erbarmt sich meiner. Und schon geschah das Wunder, auf das er lange gewartet hatte. Vers 51 steht, dieser redete ihn mit den Worten an, was wünschest du von mir? Der Blinde antwortete ihm, Rabuni, ich möchte sehen können. Jesus sagte zu ihm, gehe hin, dein Glaube hat dich gerettet. Da konnte er augenblicklich sehen und schloss sich an Jesus auf der Wanderung an. Das Wort des Herrn ist kein einziges Mal leer zurückgekommen. Was er aussprach, das geschah. Wenn er dem Wind und den Wellen gebot, dann schwiegen die Wellen und der Wind legte sich. Was immer über seine Lippen kam, das geschah. Es muss so sein, denn es ist das Wort des Herrn. Und das Wort des Herrn, wie wir es oft gesagt haben, hat schöpferische und heilende Kraft, rettende Kraft in sich. Was immer in dem Worte ausgesprochen wird, das geschieht an denen, die es glauben. Der Mann kam, er glaubte, und der Herr sprach, gehe hin, dein Glaube hat dir Heilung gebracht oder hat dir geholfen oder dich gerettet. In jedem Fall konnte der Mann augenblicklich sehen. Eine Begegnung mit Jesus in Wahrheit, nicht nur in Theorie, sondern in Wahrheit, wird uns die Augen öffnen, wird uns sehend machen, wird uns gehend machen, wird veranlassen, dass wir alles von uns werfen und dem Ruf Folge leisten, den er hat an uns ergehen lassen. Gestern Abend fragte mich unser geliebter Bruder wegen den törichten Jungfrauen und ich musste so darüber nachdenken. Gott hat ja alles in seinem großen Heilsplan beschlossen und wir hoffen von ganzem Herzen oder glauben sogar, dass wir zu den Klugen gehören dürfen. Diese Hoffnung stützen wir darauf, dass Gott uns Gnade geschenkt hat, den Ruf des Bräutigams zu hören, seine Stimme zu erkennen und innerlich dem, was er sagte, zuzustimmen, Ja zu sagen, dem Herrn zu glauben, ihm zu dienen, ihm zu folgen, wie es hier in Matthäus 25 heißt, ohne dass ich es jetzt ganz lesen müsste. Zunächst schliefen ja alle ein und dann kam der Weckruf und sie standen alle auf. Eines scheint dann den Unterschied ausgemacht zu haben, nämlich das Öl im Krug. Noch nicht einmal das Öl in den Lampen, denn das hatten alle. Alle 10 standen auf, alle 10 machten sich auf, alle 10 hatten brennende Lampen. Dann aber hat's nicht gereicht. Die Lampen gingen aus, und zwar die Lampen der 5. Das will uns vor Augen führen, dass die Hälfte derer, die sich aufgemacht haben, dem Bräutigam zu begegnen, dass es mangeln wird. Ich lese vielleicht Vers 3 und 4. Denn die Törichten nahmen wohl ihre Lampen, nahmen aber kein Öl mit. Die Klugen dagegen nahmen außer ihren Lampen auch noch Öl in den Krügen mit sich. Das ist göttliche Weisheit. Wir wissen ganz genau, damals waren es Laternen, die ja das Öl brannten. Und so spricht auch der Herr von dem glimmenden Docht, der nicht erlöschen soll. Aber wir wissen genau, jede Lampe, wenn sie brennt, dann zehrt sie. Und es wird immer weniger und immer weniger. Je länger sie brennen muss, umso weniger wird die Flüssigkeit in der Lampe. Wer dann klug ist, der weiß, einen Moment bitte, der weiß genau, irgendwann wird es zu Ende sein und das Licht geht dann aus. Und die Weisen haben dann neben den Lampen, die ja mit Öl gefüllt waren, Krüge mitgenommen, um nachfüllen zu können. Und darin liegt das ganze Geheimnis. Nicht nur Erleuchtung durch den Geist, nicht nur aufstehen, um dem Bräutigam entgegenzugehen, sondern dafür zu sorgen, dass immer wieder nachgefüllt werden kann. Es nützt uns nichts, wenn wir nur darüber Bescheid wissen, dass es Licht werden sollte zur Abendzeit, wenn wir dieses Licht in uns aufgenommen haben. Nein, wir müssen die Verbindung für den Nachschub haben. Und das haben wir hier sehr deutlich gemacht aus dem Wort. Aus Sacharja Kapitel 4 haben wir es dargelegt, wie der Herr Vorsorge getroffen hat, dass über der Gemeinde, die als siebenfacher Leuchter dargestellt wird, dieser Ölbehälter war. Und aus diesem Ölbehälter floss das Öl in diese Lampen. Ich lese aus Sacharja dem 4. Kapitel von Vers 2. Und er fragte mich, was siehst du? Ich antwortete, ich sehe, da steht ein Leuchter ganz von Gold und ein Ölbehälter befindet sich oben darauf und 7 Lampen sind an ihm und 7 Gießröhren für die Lampen, die sich an ihm befinden. Das ist das Bild der Gemeinde. 7 Gießröhren, 7 Gemeindezeitalter, 7 Engel an die 7 Gemeinden. Aber dann kommt diese Offenbarung. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nicht nur zu erkennen, dies ist der Tag, nicht nur zu hören, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen, sondern wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Gott hat eine geistgewirkte Botschaft der Gemeinde geschenkt. Die Überwinder sind die klugen Jungfrauen. Die Überwinder hören auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dann erkennen wir auch, warum schon in den Tagen Moses das Manna in den Krug gelegt wurde und warum dieser Krug in die Bundeslade gelegt wurde. Und dann erkennen wir auch, warum in der Offenbarung von der Bundeslade geschrieben steht. Gott hat ja alles in einen Zusammenhang gebracht. Die Bundesschließung, sein Wort, sein Volk, alles, was dazu gehört, ist zusammengefügt worden. Menschen, die vor Gott bestehen werden, gehen den ganzen Weg mit dem Herrn. Sie glauben jedes Wort, das aus seinem Munde hervorgegangen ist. Sie können nicht aussortieren. Sie können nicht sagen, das glaube ich und das nehme ich an, das glaube ich nicht und das nehme ich nicht an. Das geht nicht. Wenn wir erkannt haben, dass aus einer Quelle nur dieselbe Sache kommen kann, dann müssen wir alles annehmen, was Gott geredet hat. Hier wird uns gesagt, als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle müde und schliefen ein. Alle wurden müde und schliefen ein. Wenn wir ein offenes Wort miteinander reden wollen, in dem Moment, als wir erkannt haben, was der Herr Bruder Brenhem am 11. Juni 1933 gegen 14 Uhr sagte, nämlich, wie Johannes dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Als wir das vor Jahren und Jahren hörten und als wahr annahmen, sind viele aufgestanden. Sie haben sich aufgemacht, dem Bräutigam zu begegnen. Dann kam eine Zeit, in der sich manche als müde, andere als matt betrachtet haben. Der Mut schien zu sinken. Und was geschieht? Das erste Feuer, der erste Eifer, die erste Begeisterung, alles, was damit zusammenhängt, das scheint sich gelegt zu haben. Menschen laufen in diese und in jene Richtung und geistlich gesehen tritt dann ja ein Stillstand ein und damit zusammenhängend natürlich auch ein Einschlafen, nicht insgesamt, sondern den Dingen gegenüber, die uns am Anfang groß geworden sind. Der Feind wird immer Ersatz haben. Darauf können wir uns verlassen. Er wird niemals zugeben oder gestatten, dass die Menschen tatenlos sind. Nein, es wird immer viel getan werden, vielleicht mehr als vorher. Aber auch da gibt's die Predigt Bruder Brenhems, Gott einen Dienst zu tun, ohne dass es in seinem Willen ist. Wir möchten im Willen Gottes sein. Und der Wille Gottes ist, dass allen Menschen geholfen wird. Der Wille Gottes ist, dass wir unsere Lampen gefüllt haben, Erleuchtung durch den Geist, Offenbarung durch den Geist, Zugang zu allem, was uns von Gott zuströmen soll. Um Mitternacht erscholl dann ein Geschrei, der Bräutigam ist da, macht euch auf, ihn zu empfangen. Da erhoben sich jene Jungfrauen alle vom Schlaf und brachten ihre Lampen in Ordnung, alle, ohne Ausnahme, nicht nur fünf, alle zehn. das will sagen, alle Gläubigen, die an die Wiederkunft des Herrn glauben, die erleuchtet worden sind, die den Tag der göttlichen Heimsuchung verstanden haben, sie machen sich auf, schlafen ein, werden wach, erkennen, der Bräutigam kommt oder ist im Begriff, da zu sein. Und dann stehen sie alle auf, bringen alle ihre Lampen in Ordnung. Es wird noch schön poliert. Das Glas ist schön. Was nützt all das Reinigen der Lampen, wenn es kein Öl mehr in der Lampe gibt? Dann nützt die schöne Lampe nichts. Dann kann man jeden Tag Staub wischen. Man kann das Glas in Ordnung bringen. Licht ist nicht da. Licht wird nur da sein können, wo man Öl nachfüllen kann. Ihr Lieben, darauf kommt es jetzt an. Nicht nur Erleuchtung zu haben, nicht nur Licht zu haben, sondern nachfüllen zu können. In Vers 11 steht, später kamen dann auch noch die übrigen Jungfrauen und riefen, Herr, Herr, öffne uns doch. Er aber gab ihnen zur Antwort, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum seid wachsam, denn Tag und Stunde sind euch unbekannt. So haben wir es in dem Wort aus dem Markus-Evangelium ja vorhin schon gelesen. Haltet die Augen offen, seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Zeitpunkt da ist. Hier wird gesagt, darum seid wachsam, denn Tag und Stunde sind euch unbekannt. Dazwischen lag natürlich der Vers 10. Während sie nun hingingen, um Öl einzukaufen, kam der Bräutigam. Und die Jungfrauen, welche bereit waren, gingen mit ihm zum Hochzeitsmahl hinein und die Tür wurde verschlossen. Das wird in Kürze wahr geworden sein. Und wir alle fragen uns, wo wir stehen, ob wir zu dieser oder zu jener Schar gehören. Alle sind sich sicher. Jeder ist von sich überzeugt, dabei zu sein, aber wir müssen uns nach dem Worte Gottes oder entsprechend dem Worte Gottes prüfen lassen, um zu erkennen, ob wir die Bedingungen erfüllt haben, ob sie zutreffen, ob sie wahr geworden sind oder ob es nur ein Wunschtraum in uns ist, den wir gerne wahr sehen möchten. Das müssen wir unterscheiden. Das müssen wir ernsthaft unterscheiden. Ein Wunschtraum, den wir gerne wahr gemacht sehen würden, der braucht uns noch nicht dahin zu bringen, dass er wahr wird. Nein, es müssen erlebte Tatsachen Gottes sein. Es muss ein Bestandteil unseres gläubigen Lebens geworden sein. Nicht, dass wir es uns einreden müssen, dass wir es haben, sondern dass wir es besitzen und spüren. Jungfrauen sind sie alle, rein sind sie alle, unangetastet sind sie alle. Vor dem Angesicht Gottes war an den Zehen nichts auszusetzen, ihr Bestandteil oder das Material, aus dem sie gemacht waren, war gleich. Es war kein Unterschied. Und ich denke da an die Predigt Bruder Brennims, als er wohl in der Serie über die Hebräerbriefe sprach. Er machte den Unterschied wie folgt klar und hat die Erwählung herausgestellt. Er sagte, dort ist jemand, und es soll ein Kleid angefertigt werden. Es ist ein großer Stoff da ihr Licht ausgebreitet. Nun wird ein Muster auf diesen Stoff gelegt und nach diesem Muster wird ausgeschnitten und dann werden die Teile zusammengefügt und das, was übrig bleibt, ist dasselbe Material, war aber nicht unter die Auserwählung gefallen, um als erstes verwendet zu werden, kommt dann erst als nächstes dran. Aber jeder, der ewiges Leben empfangen hat, kann nicht verloren gehen, sondern wird ewig leben. Sind wir nicht bei der ersten Auferstehung dabei, dann sind wir bei der zweiten dabei. Das ist hundertprozentig, daran führt kein Weg vorbei. Denn da steht in Offenbarung 20 von Vers 11, Bücher wurden aufgetan und auch das Buch des Lebens und alle, die gefunden waren, geschrieben im Buch des Lebens, sie sind in das Leben eingegangen. Aber heute ging es ja hier mehr darum, den Unterschied herauszustellen oder hervorzuheben. Aber was das ewige Leben anbetrifft, so werden alle, die durch Jesus Christus gläubig geworden sind und Vergebung ihrer Schuld empfangen haben und des ewigen Lebens teilhaftig geworden sind, sie werden dann in die Ewigkeit eingehen. Lasst mich dieses aus dem Johannesevangelium, dem 5. Kapitel, Vers 24 lesen. Johannesevangelium 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tode ins Leben hinübergegangen. Ein solcher Mensch kann nicht im Gericht verurteilt werden. Er wird freigesprochen werden. Er ist ja schon gerichtet worden durch Jesus Christus, unseren Herrn, als er unser Gericht auf sich nahm und der Freispruch uns getroffen hat. In Vers 28 sagt der Herr weiter, wundert euch nicht hierüber, denn die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern ruhen, seine Stimme hören werden. Und die einen werden hervorgehen. Und es werden hervorgehen, die einen, die das Gute getan haben, zur Auferstehung für das Leben, und die anderen, die das Böse betrieben haben, zur Auferstehung für das Gericht. Zwei Auferstehungen und unter den Gläubigen zwei Gruppen, die Auserwählten und die Berufenen, die Klugen und die Törichten, die Braut und die Gemeinde. Diese Vergleiche finden wir immer wieder in der Heiligen Schrift. Wohl uns, wenn wir erkannt haben, dass Gott die Auserwählung auf uns fallen ließ. Ich glaube, das haben wir schon mal gesagt. Wer nicht an die Auserwählung glauben kann, wie kann er glauben, dass er auserwählt ist? Wer nicht an die Vorherbestimmung glauben kann, wer kann dann glauben, dass er vorherbestimmt wurde? Wer nicht an die Rettung glauben kann, wie kann der Betreffende gerettet werden? Gott legt uns den Glauben an die Dinge, die für uns bestimmt worden sind, ins Herz hinein und weckt dadurch eine berechtigte und lebendige Hoffnung in uns, die nicht zur Enttäuschung, sondern zur Erfüllung dessen führt, was Gott uns verheißen hat. Ohne uns etwas anzumaßen oder herauszunehmen. Aber wenn Gott uns all die Verheißungen geoffenbart hat durch den Heiligen Geist, die sich auf die Endzeit beziehen, auf die Herausrufung, auf die Vollendung und darüber hinaus uns Gnade geschenkt hat, jedes Wort, so wie es an uns ergangen ist, an- und aufzunehmen, ohne zu sortieren, sondern tatsächlich Ja zu sagen zu allem, was er gesagt hat, dann können wir nicht anders als glauben, dass er uns dazu bestimmt und vorausersehen hat, teilzuhaben an der ersten Auferstehung. Denn nur die Braut, die wirkliche Braut, wird die Geheimnisse des Bräutigams in sich aufnehmen und verstehen. Alle anderen werden sie hören und eigenmächtig deuten, ohne diese direkte Verbindung mit dem Bräutigam zu haben. Ich weiß nicht, ob diese Frage genügend beantwortet wurde. Ich hoffe zumindest, und nicht nur das, sondern dass der Herr uns die Gnade schenkt, gefestigt und gestärkt zu werden im Glauben. Dass wir uns an das Wort der göttlichen Verheißung halten und das bis ans Ende. Von Johannes, das hatte ich hier vor kurzem schon gelesen, wird im Evangelium Johannes im 3. Kapitel gesagt, er selbst spricht es aus und sagt, ihr könnt bezeugen, dass ich gesagt habe, Moment, Vers 28, ich bin nicht Christus, sondern bin nur als sein Vorläufer gesandt worden. Jetzt Vers 29, wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich von Herzen über den Jubelruf des Bräutigams. Diese, meine Freude, ist nun vollkommen geworden. Johannes, der Wegbereiter beim ersten Kommen Christi, hat sich als Freund des Bräutigams bezeichnet. Nimmt man dieses Wort Freund zu Johannes 15, dann sagt hier der Herr in Johannes 15, Vers 12, ja vielleicht schon Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, damit die Freude, wie ich sie habe, auch in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Ich suche das Wort, wo es von den Freunden steht. Vers 15 wohl. Ja, 14 auch schon mit. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht hat keine Einsicht in das Tun seines Herrn. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, weil ich euch alles kundgetan habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Johannes war nicht nur Knecht, er war Freund. Freund des Bräutigams, hatte das große Vorrecht, die Botschaft zu bringen, den Ruf ergehen zu lassen. Und die Braut war es, die diesen Ruf gehört hat. In der Offenbarung lesen wir vom Herauskommen, wir lesen von der Zubereitung der Braut und wir lesen vom Hochzeitsmahl. Offenbarung 18 spricht von der Herausrufung. Im 4. Vers, da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel rufen, geht aus ihr hinaus, ihr mein Volk, damit ihr an ihren Sünden keinen Anteil habt und von ihren Plagen nicht mit betroffen werdet. In Kapitel 19 wird uns die herausgerufene und vollendete Schar in der Herrlichkeit gezeigt. Ihr könnt's ja von Vers 1 lesen. Ich möchte Vers 7 lesen. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Wie schon vorher bemerkt, hat Paulus, Petrus und Jakobus und auch Johannes in seinen Briefen das Wort Braut nicht erwähnt. Aber hier in der Offenbarung wird uns die Vollendung gezeigt, nämlich die Braut des Lammes, wie sie am Hochzeitsmahl teilnimmt. In Vers 9 steht geschrieben, Offenbarung 19, Vers 9, dann sagte er zu mir, schreibe, selig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Wir haben in Matthäus 25 von dem Hochzeitsmahl ebenfalls gelesen und wir haben gemerkt, dass nicht alle, die sich auf den Weg machten, das Ziel erreicht haben, nur die Hälfte. Hier wird uns die herausgerufene, die geschmückte, die zubereitete Braut in der Herrlichkeit gezeigt. Ihr Lieben, und wir kommen jetzt zu dem Punkt, ich hatte gar nicht vor, darüber zu sprechen, aber lasst uns auf das Eigentliche noch kommen, um das es hier geht. Und das finden wir in Offenbarung 19, Vers 10 beschrieben. Da warf ich mich ihm zu Füßen nieder, um ihn anzubeten, aber er sagte zu mir, nicht doch, ich bin nur ein Mitknecht von dir und von deinen Brüdern, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, das Zeugnis Jesu nämlich, das ist der Geist der Weissagung. Die Schar, die vollendet sein wird, als Braut des Lammes. Sie hat das Zeugnis Jesu Christi. Das Zeugnis Jesu Christi ist keine Erkenntnis, keine Deutung, keine Lehre. Sie ist oder es ist der Geist der Weissagung. Der Geist der Weissagung wiederum offenbart alles, was mit dem Bräutigam und mit der Braut zusammenhängt, um diese göttliche Einheit zwischen Braut und Bräutigam herzustellen. Der Geist der Weissagung, nicht die Gabe der Weissagung, der Geist der Weissagung. Wir haben schon betont, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Geist offenbart das Zeugnis Jesu. Und das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Diese beiden Dinge müssen wir haben, wenn wir in diese große Schar, die beim Hochzeitsmahl teilnehmen wird, eingeordnet und eingereiht werden möchten. Einiges kommt noch hinzu. Hier ist ja die Rede vom Geist. Der Geist offenbart alles, selbst die Tiefen Gottes. Der Geist leitet in alle Wahrheit. Hier ist es der Geist der Weissagung, der Geist der Prophetie. Alles, was prophetisch von Gott festgelegt wurde, wird denen geoffenbart, die das Zeugnis Jesu Christi durch den Geist empfangen haben. Nicht deine Jesus-only-Lehre, nicht dies oder jenes, auf diese oder jene Seite hingezogen, sondern klare Offenbarung Jesu Christi, wie es in Offenbarung im ersten Kapitel steht, und zwar gleich im ersten Vers. Diese Offenbarung ist an den Anfang der gesamten Offenbarung gesetzt worden, und sie wird bis ans Ende bei denen sein, die von der Offenbarung Jesu Christi erfasst wurden, die sie empfangen haben. Offenbarung 1, Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm hat zuteil werden lassen, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen soll. Und er hat es durch die Sendung seines Engels seinem Knechte Johannes durch Zeichen kundgetan. So beginnt das letzte Buch der Bibel, Offenbarung Jesu Christi, Enthüllung Jesu Christi, kein Rätseln, kein Raten, kein Tasten, kein Fühlen, Offenbarung Jesu Christi, so wie Gott sie dem Johannes gab und er sie niederschreiben durfte. Auch das lese ich noch, damit alle wissen, was Offenbarung Jesu Christi ist. Im ersten Kapitel, im achten Vers. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Wer kommt? Jesus Christus, unser Herr. Er, der erniedrigt war und Knechtsgestalt annehmen musste um unsretwillen, wird dann erhöht dastehen als der Herr, als der Allmächtige. In Vers 7 steht, seht, er kommt mit den Wolken, und sehen werden ihn alle Augen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Er kommt mit den Wolken. Eine Wolke nahm ihn auf, so wie er gen Himmel gefahren ist, so wird er dann auch wiederkommen. Welch eine Gnade, mögest dich und mich im Glauben stärken, dir und mir neuen Mut verleihen. Wir haben uns diese Dinge nicht angeeignet, sie sind uns von Gott geschenkt worden. Offenbarung Jesu Christi, das Zeugnis Jesu Christi, der Geist der Weissagung, Offenbarung Gottes, Offenbarung der Geheimnisse des Wortes Gottes. Alles das, was für diese Zeit bestimmt war, das hat Gott kundgetan, hat es uns wissen lassen. Möge uns nicht ein Glied in der Kette fehlen. Mögen wir alles angenommen haben, so wie Gott es uns dargereicht hat. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem, nicht nur von einigen, nicht nur von 80% des Wortes oder von 90% des Wortes, sondern von jedem Wort, dem ganzen Wort, dem vollen Wort, der ganzen Offenbarung Jesu Christi, so wie sie uns aus Gnaden zuteil geworden ist. Möge Gott uns segnen und mit uns sein, ist mein Gebet. Amen.
Gott, wir danken dir noch gemeinsam für diesen Morgen. Wir danken dir für die angenehme Zeit. Wir danken dir für dein Wort, welches du an uns gerichtet hast, auch heute Morgen. Wir geben dir die Ehre, dir alleine gebührt die Ehre, der Ruhm und der Preis und die Anbetung, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. Dir sei die Ehre gebracht in dieser Morgenstunde. Herr, wir möchten auf nichts schauen, was um uns passiert. Wir möchten unsere Blicke auf dich richten. Denn so hat's uns dein Wort gesagt. In dieser letzten und ernsten Zeit möchten wir Wachende sein und Betende sein. Denn wir wissen, der Feind ist aus, uns zu zerstören. Der Feind ist aus, dein Volk in die Irre zu führen, dein Volk zu betören, Herr. O, schenk Gnade, Herr, deinem Volke, welches deine Wahrheit gehört hat und in ihre Herzen aufgenommen hat, dass es sich nicht betören lässt von irgendeinem Geist, der vieles hervorbringen möchte und immer etwas Neues hervorbringen möchte, was nicht mit deinen Worten identisch ist. Herr, deinem Namen wollen wir die Ehre und die Anbetung darbringen. Nimm hin den Lobpreis. Du hast in der Tat eine Wortbraut und du wirst sie haben an jenem Tage, Herr. Preis sei deinem wunderbaren Namen. Dir geben wir die Ehre und die Anbetung. Halleluja. Herr, wenn auch die Schar klein ist, aber du wirst eine reine Schar haben, die ihre Kleider nicht befleckt haben, die herausgekommen sind, wie dein Wort es sagt, wie wir es gelesen haben. Anbetung deinem herrlichen Namen. Wir geben dir die Ehre auch für diese Stunde und für dein mächtiges Wort, welches an uns ergangen ist. Nimm hin die Ehre, nimm hin den Lobpreis. Möge dein Wort unsere Herzen alle durchdrungen haben, Herr. Mögen wir darauf Acht gegeben haben, was gesagt worden ist in dieser Morgenstunde. Anbetung deinem Namen. Amen.